Sendung im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt. Wie froh ist er da heute? Bonsoir, Pierre Schlatter! Ich habe einen Platz, bitte. Technik funktioniert hoffentlich. Wir reden nicht weiter auf Französisch, das haben wir abgemacht. Gell? Weil wenn wir auf Französisch reden täten, dann wäre es ein kurzer Abend, oder?
Ja.
Das ist so.
Warum reden wir später nochmal darüber? Das Bonjour de Chine hat einen ganz speziellen Hintergrund. Du bist mit Zug angereist heute. Ich habe dich vorhin abgeholt, vorher auf dem Bahngleis. Da haben wir einfach gestellt, einmal die Frage, wie viele Leute hinter dich angesprochen am Zug? Vom Weg von Zürich auf Ragaz?
Also das... Entschuldigung. Schönen guten Abend miteinander übrigens und danke vielmals für die Einladung. Ich fahre am erste Klasse, muss ich sagen. Das ist etwas, was ich mir ein bisschen aus dem Grund rausnehme. Und der andere Grund ist auch, warum ich Zug fahre. Ich wohne in der Stadt Zürich, im Niederdorf. Das ist die Altstadt.
Ja.
Und das kann ich den Leuten gar nicht sagen, was ein Parkplatz kostet. Ich habe vor 2 Jahren habe ich den Ballenberg gemacht, habe dort ein Stück geschrieben und gespielt, also Berner Oberland. Und hat dort mal jemandem gesagt, dass mein Nachbar, der hat beim Zentral, das ist gerade neben dem Hauptbahnhof, hat einen Parkplatz und hat dann so geschwärmt und gesagt, hey, weißt du, super, ist deckt und geheizt und so, wie wenn es selbstverständlich wäre für einen Parkplatz. Und hat dann auch erzählt, es sind da 2 Autos hintereinander, ist so ein Schlauch. Also man hat dann immer gedacht, man müsse rausfahren zuerst, dass er überhaupt den Ding führen kann. Der zahlt 1000 Stutz im Monat für einen Parkplatz. Und das ist...
Du fährst ja auch, habe ich gehört, oder? Zwar ziemlich langsam.
Als ich die Fahrprüfung gemacht habe, habe ich gemerkt, dass hinter mir die ganze Zeit gehupt wird, weil ich einfach zu langsam und vorsichtig fahre.
Tatsächlich so.
Und dann habe ich nachher gemerkt, dass ich das L wieder anmache und der Schaufensterpuppe auf dem Beifahrersitz tue. Dann hört die Huperei auf. Es war manchmal ein bisschen blöd, wenn man abends eine Frau heimfahren nach dem Ausgang und zuerst musste die Puppen rausnehmen und hin in den Koffer umtun und so.
Kann missverstanden werden, oder?
Kann missverstanden werden.
Tatsächlich gemacht. Ja, damit die Huper endlich mal aufhört.
Ja, das ist lästig, wenn du zu Zürich da über das Zentral reinfährst oder über, weiss ich was, die ganze Piep, 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 also, weißt, und du siehst, die Leute rühren die Hände, wenn man zu langsam fährt. Und die ganze Kombination und auch mit den teuren Parkplätzen und alles hat mich dann dazu bewogen, einfach ein Erstklass-Billett zu kaufen im Zug und es gefällt mir.
Dort ist Ruhe. Hätte ich niemand zum
Tiefraum-Ausstiegsprogramm... Ja, ich komme ja auch pass, sagen wir mal, zu Abend nach einem Auftritt oder so, komme ich spät heim. Und da trifft es manchmal, dass man einfach auch mit den Leuten zusammen ist, wo wir einen Fußballmatch oder einen Eishockey-Match gewesen sind. Und dann sitzt man dort und ich bin vielleicht so ein bisschen erschöpft und habe viel geschwätzt den ganzen Abend. Und dann kommen einfach so die Masse von Leuten, die dann gerne noch die Sixpacks Bier dabei haben. Und dann kommt niemand zu Neues und dann bin ich immer der Stier auf sich. Und ich sage, nein, ist gut und so. Und in der ersten Klasse passiert mir das weniger.
Ja, aber angesprochen bist du trotzdem worden im Jahr.
Ja, das ist halt, also das ist, wenn man in der Stadt Zürich im Zentrum wohnt. Wenn ich jetzt würde, sagen wir mal, zu Bad Ragaz wohnen, würden sich die Leute daran gewöhnen, wenn man da gerade postet oder auf der Straße.
Und hey, es hat auch da jemand angesprochen, wo wir runtergelaufen sind vom Bahngleis. Das kämen, oder? Und du magst es ja auch. Du bist wirklich ein Kumpeltyp, würde ich jetzt mal behaupten. Die Leute kennen dich, die Leute haben dich gerne und du hast auch gerne die Leute. Das ist ja so. Du hörst ja die Geschichte auch ab. Das ist so etwas, wo du nicht aufbären hast, oder? Sondern die kennen.
Also ich würde es anders formulieren. Ich glaube, dass die meisten Begegnungen, die ich mit den Leuten habe, in keinem von einer Inspiration kann sein. Wenn ich irgendetwas daraus herausnehmen kann. Also ein Beispiel. Bei von einer Woche hatte ich eine Begegnung gehabt, also mit dem Kurdirektor von Brienz bin ich befreundet und dort war mit ein paar Leuten da gewesen. Und da war eine Frau dort, die macht in Brienz, die ist ja bekannt für Schnitzereien, also das, weitum sind die bekannt, die macht ganz tolle und dann tolle Schulen dort übrigens, wo man kann schnitzen lernen. Und die Frau hat mir erzählt, eben, dass sie eben auch Krippenfiguren schnitzt. Und ich kenne das, wir hatten daheim auch so eine Krippe gehabt. Es ist dann, wo die Eltern gestorben sind, ist die Krippe zu meinem Bruder gegangen. Und ich bin auch immer beim Radio SRF 1, habe ich einmal im Monat eine Sendung, die heisst Radio Bingo Show, wo man immer kann, ich habe dort noch etwas zu erzählen, aber ich mache die seit 7 Jahren und man kann dort immer einen Wahnsinnspreis gewinnen. Also, und dann habe ich die Frau gefragt, die schnitzt, sag mal, also ich hätte eine gute Idee für einen Preis, könntest du auch so eine Krippenfigur machen, zum Beispiel von dir, also von der Person, die gönnt, wo man dann die Krippe neben Josef anstellen und sagen, ja, der hat noch einen Bruder gehabt oder so etwas. Und dann sagt, ja, das machen sie sehr gerne. Und so bin ich an einen tollen Preis angekommen, wo ich sicher bin, wo die Hörerinnen und Hörer, die Sendung hören, das dann gerne hätten. Also das würde gerne gönnen.
Gut, gönnen kann man dieser Sendung, das weiss ich, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ klein. Weil du hast mir gesagt, ETH Zürich hat die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass man so binnen kann, oder?
Also gut, ich muss so erklären, als ich die Idee hatte für die Radiosendung, das war vor 7 Jahren, habe ich wählen, dass die Leute mitspielen am Radio, ohne dass sie vorher etwas kaufen am Kiosk oder im Internet abladen. Und ich wähle, dass sie noch gewinnen in den letzten 10 Minuten. Also dass sie auch nicht, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, die ganze Sendung zu hören. Da habe ich die ganze Zeit überlegt, wie macht man das? Wie ist das möglich? Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass alle Leute ja die Telefonnummer haben. Und die Nummern, die sind da. Und auch wenn dann die Leute anrufen, sehen wir ja auf der anderen Seite, gerade ob sie schiessen oder nicht, weil auf dem Display sieht man dann die Nummern. Das heisst, also es sind ja 150'000 Leute, die mich mitspielen, jeden Monat. Die haben dann zum Teil Telefonbücher da von der ganzen Familie nebendran, oder? Wo dann, wir haben auch schon Fälle gehabt, wo eben eine Mutter zum Beispiel am Sohn anruft und sagt, schnell, du musst anrufen, das Radio, deine Nummer, die zieht, du kannst gewinnen und so. Und da ist irgendein ein Sohn, der anruft und keine Ahnung hat, um was das geht. Also, die Fälle haben wir auch. Auf jeden Fall musste ich wissen, als ich die Sendung konzipiert habe, wie viele Nummern kann ich rausgeben, also den Hörerinnen und Hörer, die Zuhörer rausgeben, dass nicht nach 10 Minuten schon 1'000 gewonnen haben. Oder am Schluss von der Sendung möchte man immer jemanden hören jubeln. Man möchte immer einen Gewinner, man möchte Emotionen. Also in der Kunst ist das Allerwichtigste, dass man Emotionen herstellen kann. Ich habe nicht gewusst, wie man das berechnet. Ich habe keine Ahnung gehabt. Jetzt ist es so, wenn man etwas nicht weiss und niemand kann fragen kann, man kann es nie googeln, gar nie nicht, die ETH zahlen wir mit den Steuern.
Die muss
einem Auskunft geben.
Du hast angerufen und gesagt, ich brauche einen, der mir das hilft.
Also,
die Wahrscheinlichkeit zu berechnen.
Es ist dann die erste Telefonistin, oder, wo man ein bisschen grob muss erklären, um was das geht. Und dann habe ich einen Termin bekommen, Dienstagmorgen um 8 Uhr natürlich. Und dann gut, ist dort ein Mathematikprofessor in einem Büro gesessen, ein Deutscher, der mich nicht gekannt hat. Und dann musste ich dem morgen um 8 Uhr erklären, eben, es geht um Bingo-Zahlen. Und dann habe ich schon gemerkt, wie dem seine Stimmung da so langsam im Keller runterkommt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss auch wissen, oder, wenn das Wetter nicht so gut ist, oder, dann hören die eher ein bisschen mehr. So Sachen müssen.
Das berechnet worden.
Und dann hat er gemerkt, ganz einfach ist die Frage gleich nicht. Er hat eine Woche gebraucht, um das zu berechnen, die Wahrscheinlichkeit. Und hat mir dann nach einer Woche so ein Dossier geschickt, wo man dann nochmal einen Mathematiker braucht, der ihm das erklärt. Und das
hast du ausgelöst.
Aber es geht auf. Es ist, jedes Mal haben wir einen Gewinner. Oder eine Gewinnerin.
Wahnsinn.
Und dort im Radio habe ich natürlich also Hammerpreise, oder? Weil dort so viele Leute zulassen, komme ich an grosse Sachen an. Da habe ich schon gehabt, zum Beispiel, wir können gratis zum Zahnarzt. Oder,
super Preis, finde ich.
Ja, oder von IB, vom Fußballclub IB, habe ich schon bekommen, dass die Person, die gewonnen hat, ist dann eingeladen worden ins Stadion. Und dann nachher noch öffentlich VIP mit den Spielern und so essen. Aber der Speaker, der Stadionspeaker hat dann eine persönliche Begrüßung gemacht. Dann hat IB begrüßt heute 31'112 Zuschauer. Ganz herzlich begrüßen wir Beatrice Flubacher. Das ist mir dann oben lieb. Das sind nicht mal Bundesrat.
Ja, tolle Geschichte. Wenn wir zurück zum Anfang, du hast gerne Begegnungen mit Menschen, die erzählen dir logischerweise auch Geschichten aus dem Leben. Was ist das, was dich aktuell so beschäftigt?
Aktuell?
Aktuell, die Woche. Was sind die Themen, die dich so mitnehmen?
Ich bin gerade am Abschliessen. Ich habe in den letzten 5 Jahren ich in den Brockenhäusern hat sich an mich manchmal so Bilder, schöne, weniger schöne, in den letzten 5 Jahren habe ich etwa 200 Bilder zusammen gekauft.
Von Brockenhäusern?
Von Brockenhäusern, ja. Und habe angefangen, fiktive Biografien zu schreiben zu diesen Künstlern. Wo und das sind alles, ich habe es dann so gemacht, alles ganz tragische Künstlerschicksale. Also Künstler, die ganz, also begabt waren auf etwas und total in dem innen gelebt haben, aber gescheitert sind. Das Beispiel, wo mir jetzt sehen kommt, war ein Künstler, der war Porträtmaler, hat tolle Porträts gemalt, aber er darf nicht davon leben können. Es ist einfach nicht recht gegangen. Er hat angefangen, Tiere zu malen. Und dann hat er angefangen, zu merken, wenn er Rösser malt, das läuft am besten. Die besten Verkauf, aber auch nicht wirklich. Und dann ist er im 78, ist er in Paris in einem Museum, in einer Ausstellung, hat er den Basilisk gesehen. Das ist der Künstler, der plötzlich die Idee hatte, Bilder umkehren. Den Kopf stellen. Und dann, das ist es. Man muss eine originelle Idee haben. Eine eigene Sprache. Und dann hat er angefangen, die Rösser nur noch von hinten malen. Er hat angefangen, nur noch Rosse erst mal. Und das Lustige ist, eben, ich habe jetzt 48-tätige Biografie abgeschlossen. Und jetzt, ich arbeite ja gerne mit dieser Methode, wo man die Leute verunsichert. Stimmt es oder stimmt es nicht? Ist es wahr oder ist es nicht wahr? Das interessiert mich. Und jetzt ist etwas Lustiges passiert. Mein Name ist Eugen, das Buch. Das ist in einem theologischen Verlag rausgekommen. Aus dem Grund, weil der Schädelin, der das Buch ursprünglich geschrieben hat, war Pfarrer. Und darum ist das Buch im theologischen Verlag in Zürich erschienen. Das Buch passt überhaupt nicht in den Verlag hinein. Die machen sonst nur eben Bibel oder drucken Material für Pfarrer. Jetzt ist, dass ein Verlag das Recht von einem Buch behalten darf, müssen sie in einer gewissen Regelmäßigkeit wieder neue Auflagen machen. Jetzt, wo das Buch rausgekommen ist, also es geplant war, haben sie mich gefragt, weil ich mein Name ist Eugen im Film, der Fritzl Bühler, der König von der Lausbuben, gespielt habe, haben sie mich gefragt, ob ich ein Vorwort oder ein Nachwort schreiben für das Buch. Dann habe ich das gemacht. Und als ich fertig war, habe ich das abgeschickte Text und dann in einem guten professionellen Verlag fragen sie mich, es dürfen sie noch lektorieren. Und dann, klar, selbstverständlich, oder, wenn der Inhalt nicht verändert wird, aber die Sprache einfach schöner und Grammatik sauber ist und so, ist das auch für mich ein Vorteil. Man hat die Frau, die Lektorin, das so gut gemacht. Ich war begeistert gewesen. Also das ist dir vorstellen, das ist wie immer. Ein Okkasionswagen in die Garage bringt, dann kommst du ein neues Auto retour über den Text so schön formuliert. Und dann habe ich sie gross gelobt und so und alles. Und habe ihr dann gesagt, eben, ich sage es an einem Langzeitprojekt, ob es möglich ist, dass ich sie engagiere, privat, um das zu lektorieren, ob ich sie überhaupt zahlen könnte. Und dann sagt sie, ja, aber dann müssen sie mir eine Privatnummer geben, das muss außerhalb vom Verlag laufen. Dann gut, und haben dann später angerufen und ich fand, ja, jetzt bin ich fertig mit diesen Biografien über die Künstler. Und dann haben wir abgemacht, ist sie zu mir Kaffee trinken gekommen, weil ich dann die Bilder dazu zeigen wollte. Und dann hat sie gesagt, ja, sie macht das, haben einen Preis abgemacht, 700 Franken. Dann hat sie das alles mitgenommen und hat mir am nächsten Morgen angerufen und hat gesagt, sie sei so begeistert von diesen Künstlerbiografien, ob sie es selber rausgeben darf. Jetzt kommt das Buch in einem theologischen Verlag raus. Das heisst, mit dem, was ich arbeite, ob es glaubwürdig ist oder nicht, wird jetzt noch glaubwürdiger, du da, so.
Ja, aber du bist doch immer schon so. Du hast ja schon Prediger gehalten, habe ich gehört. Die Geschichte mit der Kirche und Beat Schlatter, das ist ja etwas, wo irgendwie schon eine gewisse Erbindung da ist, oder nicht?
Ja, aber das kann ich dir auch erzählen. Das ist
ein Prediger geschrieben, du bist angefragt worden.
Ja, du hast gut.
Eine Taufe jetzt auch noch gegeben, oder?
Wir haben die Zeitung reformiert. Das ist eine Zeitung, die sehr stark gelesen wird. Sie haben mich angefragt, ob ich wieder regelmässig eine Kolumne schreibe in dieser Zeitung. Und das weiss ich einfach aus Erfahrung. Humor und Religion, das geht nicht zusammen. Das ist wie Sex und Religion. Es gibt Sachen, wo der Humor nicht funktioniert. Und in der Religion ist es ganz schwierig. Habe ich aber mit ihm, mit dem Redakteur vom Reformiert, abgemacht, zum Mittagessen. Und dann war das ganz eine gute Begegnung gewesen. Und er hat gefragt, ob ich Interesse hätte, etwas anderes zu machen für seine Zeitung. Und er hat gesagt, ja, ich würde gerne so die Pferde mal fragen, wie das ist, da über das Wasserlauf und Wasser in Wein und so. Und er hat gesagt, ja, bloß, da bist du gerade engagiert, weil das ist das, was wir Journalisten nie dürfen fragen oder können fragen. Und dann haben wir abgemacht, sie haben das dann organisiert, dass ich einmal im Monat einen Pfarrer treffe. und ein theologisches Gespräch führen mit ihm. Und dann hat das transkribiert und ist in der Zeitung reformiert abgedruckt worden. Und dann habe ich durch das, ich habe das eineinhalb Jahre gemacht, durch das hatte ich richtig tolle Begegnungen gehabt mit Pfarrerinnen und mit Pfarrern. Also haben sich sogar Freundschaften entwickelt. Und dann hat mich einer dann mal gefragt, ob ich auch Lust hätte, auf Kanzeln aufzustehen und eine Predigt zu machen. Ich dachte, auf das warte ich schon lange. Endlich fragt mich jemand.
Wobei, du bist ja sehr, ich glaube, das war etwas Spezielles für dich, weil so ein Moment, oder? Ja, ja, kann ich das ja, in der Kirche ist ganz eine andere Atmosphäre.
Ich habe grossen Respekt von der Predigt. Also ich habe da ganz viele andere Predigten dann angehört im Internet und die Struktur versucht herauszufinden, wie funktioniert eine gute Predigt und wie nicht und so. Und dann haben wir abgemacht, im Buss- und Betttag, habe ich dann dort auf Kantel nur. Jetzt hat der Pfarrer das vorher der Lokalzeitung publik gemacht, dass ich dann komme am Sonntag. Jetzt hat das eine Journalistin vom Radio Energy, die ich flüchtig kenne, hat das irgendwie gesehen und hat mir angerufen und gesagt, du, meine Schwester, hat gerade ein Kind auf die Welt geboren, würdest du das auch noch taufen?
Selbstverständlich machen wir das.
Ja, ja, selbstverständlich. Super, soll das Kind auch bringen. Und dann habe ich am Fahrer dann noch kurz vorher angerufen und gesagt, du, ist okay, wenn ich noch vorher schon eine Taufe mache. Nein, im Kampf. Also, das habe ich ja nicht dürfen, natürlich. Ich habe verheben da und er hat dann da, oder? Und so, und dann die Predigt ist gut angekommen. Ich bin dann nachher noch von anderen Pfarrern engagiert worden. Sogar von einem Katholiken. Ich habe dann die gleiche Predigt dann auch bei den Katholiken. Das funktioniert.
Bist du gläubig?
Ja, also gläubig ist... Ich glaube an die christlichen Werte, ja.
Und die Kirche ist für dich eine Art, wo du dich wohlfühlst auch. Ich stelle mir immer vor, wenn du sagst, so Predigt, du hast jetzt eher so, ja, so gesagt, du stehst auf die Kanzel auf, aber wenn du dort mal stehst, das ist ganz etwas anderes, wegen mir vor der Bühne zu stehen. Was macht das mit dir?
Das ist eine Diskussion, die ich mit dem Pfarrer viel geführt habe. Ich glaube, dass im weitesten Sinn der Gottesdienst am Sonntagmorgen auch zur Unterhaltungsbranche gehört. Und ich glaube, wenn das auch besser und spannender und interessanter wäre, würden die Leute viel mehr gehen in die Kirche. Ich würde viel mehr gerne in die Kirche gehen, wenn wirklich etwas passiert.
Ja.
Und dort, das sind Diskussionen, die ich geführt habe mit vielen Pfarrern, wo ich sage, ihr habt auch gewisse Sachen verschlafen. Ihr hättet müssen früher Kollaborationen machen mit der Kunst, mit der Wirtschaft, mit dem Sport und so weiter. Und Ammonia, so ein bisschen eine Flamme direkt halt damit.
Du wärst eine richtige Botschaft für die Kirche. Die Kirche, wo ja, wo eigentlich in der heutigen Zeit, wo so die Krisen sind, eigentlich ein wunderbares Feld wäre, um die Leute zusammenzubringen. Es braucht so Leute wie dich, die das Ganze ein bisschen wieder in den Schwung bringen.
Also gut, ich sage dir jetzt, wie das läuft. Ich bin in Luzern gewesen, am Open Air mit Bonjour Ticino. Und bei den Open Air hat es keine Garderobe, das ist man zumindest unter den Leuten. Man muss sehen, dass der Veranstalter sieht, dass man wirklich kommt, so eine Stunde vorher dort sind. Und dann bin ich dort am Tisch gesessen, mit der Frau, die da eben mit der reformierten Kirche dort am Tisch und ist der Film geschaut. Und dann haben wir eine Stunde lang geredet und da habe ich dort auch so eben genau das erzählt, was ich jetzt dir vorher erzählt habe. Und da hat sie mich gefragt, ob ich mal käme, 2 Stunden, zu der reformierten Kirche, gucken, Vorschläge machen, was man könnte anders machen, dass sie wieder volksnäher werden. Da sagst du, ja, selbstverständlich, da komme ich sehr gerne. Jetzt ist da wirklich also die Geschäftsleitung von der reformierten Kirche. Sie hat mir auch gesagt, das ist für sie ganz tragisch gewesen. Es haben dann im letzten Jahr in der Stadt Luzern nur 8 Leute in der Kirche sich getraut. Also das muss man sich mal vorstellen, die Stadt Luzern, nur 8 Leute haben sich kirchlich trauen lassen. Und dann, gut, bin ich dort gegangen und dann, wie das so ist bei diesen reformierten Treffen, da hockt man so in einem nüchternen Raum, oder? Das ist eben
schön.
Ja, und kann froh sein, dass es noch eine Kaffeemaschine gebaut hat. Gut, auf jeden Fall sind sie da in einem Aufwiesen rundherum gesessen. Und ich habe dann eine flammende Rede gehalten und habe gesagt, eben, dass ich glaube, dass seit dem Internet und seit dem Handy die Zeiten ein bisschen vorbei sind, wo man in einer Beziehung ist und eine Partnerschaft auf durchnurzt. Ich glaube, dass man in der heutigen Zeit glücklicher ist, wenn man vielleicht 4 oder 3 oder 5 stabile Beziehungen gehabt hat. Das ist meine Ansicht. Und ich habe dann vorgeschlagen, dass sie doch mit der Justiz zusammen etwas ausarbeiten, dass wenn man heiratet, dass es nur noch 10 Jahre gültig ist. Und dass man nach 5 Jahren
auch täglich,
dass man nach 5 Jahren dann kann ein Mitarbeitergespräch führen, ja, willst du noch mal auf...
Strategieanpassung, nicht mehr als heutzutage, oder?
Ja, also die... Also ist bis heute nichts passiert, ja.
Also Kirchen und Buden ist etwas, wo... ich merke das, das ist dir wichtig. Ich glaube, also nicht die Kirche, sondern die christlichen Werte sind dir wichtig. Aber die Kirche selber ist schwierig. Ist schwierig, dass Veränderung, Transformation vom Ganzen, nicht so einfach.
Ja, ich meine, wer geht am Sonntagmorgen, wenn man mal frei hat, oder? Am Sonntagmorgen in die Kirche.
Das ist keine Entschuldigung. Ich glaube, wenn etwas gut ist, das sehen wir.
Das sage ich auch. Das
sind die Leute einfach, egal wo du bist.
Das glaube ich auch, ja.
Es ist einfach falsch. Man muss etwas verändern dort.
Ja, also es wäre Potenzial da, ja.
Ja. Du wärst bereit.
Ich würde gerne, also das habe ich auch gesagt, ich meine, jedes grössere Unternehmen hat eine Abteilung, wo sie müssen neue Ideen entwickeln. Das hat zum Beispiel die reformierte Kirche nicht. Ich fände das gut, also auch Katholiken, ich fände das toll, wenn man würde gesamtschweizerisch einfach Leute anfragen, die professionell sich das überlegen, was man könnte machen, dass die Leute wieder kommen. Weil bei den Kirchen, die haben den besten Ort. Beste Räume.
Ja, und der Bedarf ist ja da grundsätzlich. Oder? Und die Abgärung, da setzt sie auch. Es ist ein Ort, wo man halt sich wieder genau die Werte überlebt. Und auch, ich glaube, es braucht es. Jetzt unabhängig von Kirchen. Es braucht einfach wieder die Orte, wo man zusammenkommt. Das ist das, was heute in der Gesellschaft verloren geht, finde ich.
Ja, sie finden einfach an der Not statt, an Konzerten oder eben kulturellen oder sportlichen Ereignissen.
Du hast so geraten. Tun wir Kirche mal auf der Seite. Vielleicht kommen wir noch darauf zurück, später. Du bist ja Bühnenkünstler, du bist Schauspieler, Komiker, Autor. Ist dir das so wahnsinnig schwierig vor? Ein Moderator, ich weiß ganz genau, dass ein Talk nicht das gleiche für einen User, ein Eventmoderator. Du machst so viele Sachen. Was schlägt dein Herz? Was ist der Bert Schlatter? Auf der Bühne ist er. Was ist die DNA von ihm? Das sind unterschiedliche Themen, die du ansprichst. Also, das sind ganz unterschiedliche Bereiche.
Also,
Komik ist etwas anderes wie ein Film.
Also, das Geld kann es ganz sicher nicht sein. Also, wenn man Geld verdienen, muss man nicht in der Kultur arbeiten. Kultur funktioniert genau so, dass ganz viele Leute anderen Leuten Gefallen machen, dass das überhaupt funktioniert. Es ist die Leidenschaft. Also, wie soll ich sagen, man könnte, wenn man bei den Filmen anfängt, oder? Wenn man früher ein Musiker werden wollte, das war mein grosses Ding, Rockmusiker. Und das war dort noch einschneidend, oder? Ich habe dann dort das erste Konzert gegeben, dann habe ich Gitarre gespielt. Und dann nach dem Konzert die Leute zu mir gesagt, probier es doch mal noch mit einem anderen Instrument.
Wobei, so schlecht war es nicht, oder? Ja. Ich meine, du bist ja...
Nachher habe ich Schlagzeuger mit dem Stefan Eicher, bin ich da... Als Strassenmusiker sind wir in Europa umgereist. Haben sie sogar noch einen Hut gehabt, wo man können selber. Also wir haben extra Münztritt da, dass er nicht noch Grosses gehabt, dass er hätte können wechseln können. Man hat einfach nie etwas in den Hut rein getan. Und dann habe ich gemerkt, wenn man die Lieder so ein bisschen auf lustige Art ansagt, tun sie eher, bleiben sie eher stand und etwas in den Hut nehmen. Dann haben dann die Leute irgendwann gesagt, du sag dich nur noch die Lieder an, dann läuft es dir besser. Und so bin ich in diesen Beruf reingekommen. Und dort in dieser Band, wir hatten dort einen Übungsraum gehabt, der hat 150 Franken gekostet im Monat. Und wir hatten keine Ahnung gehabt, wie wir die 150 Franken jeden Monat auftreiben. Und sind dann eben auf die Idee gekommen.
Stefan Eicher zusammen, ist das die Zeit gewesen? Stefan Eicher kennen wir alle heutzutage. Man ist einer der grössten Musiker in der Schweiz. Und wir haben es je gehabt.
Wie?
Also Stefan Eicher ist einer der grössten Musiker, der das Land je gehabt hat. Er war damals mit dem Stefan Eicher zusammen.
Ja, aber er steht noch nicht. Dort hat noch gar niemand gekannt.
Doch nicht.
Also niemand hat sonst gekannt. Ja. Oder? Und dann haben wir gemerkt, wenn wir gehen, in der Umgebung gehen, Katzen klauen, oder? Und die ein paar Tage im Übungsraum haben und warten, bis die Vermisstmeldung kommt an den Bäumen.
Ein Findpreis.
Und so haben wir damit den Übungsraum finanziert. Und Traurig ist noch, wir haben gemerkt, dass wir so mehr verdienen, als wenn wir gehen auftreten. Und dort habe ich dann, oder das ist jetzt so ein Beispiel, wo ich nachher gemerkt habe, wenn man in die Fiktion übergeht, dass er dann später Katzendiebe, das war mein erster Film, wo ich maßgeblich mitverantwortlich bin. Also vieles entsteht bei mir auch so. Oder der Flitzer ist auch ein gutes Beispiel. Flitzer haben wir zuerst gar keinen Film machen. Wir haben dort ein echtes Wettbüro probiert aufzumachen. Wir hatten da mehrere Sitzungen gehabt, bei mir im Atelier, mit Protokoll und alles. Und dort wäre der Plan gewesen, dass wir auf einer verdeckten Internetseite erfahrt man, wenn, also am Anfang müssen wir so planen, dass zwei Flitzer aus dem Mal rausgehen, einer blaue Schuhe und der andere rote. Und dann können wir wetten, auf welchen. Also welche bleibt länger drinnen, oder? Und ja, wir haben da wie im Roulette, oder? Einen Schlüssel ausgearbeitet, wie man dann zahlt. Also wenn du 20 Franken zahlst auf den mit den roten Schuhen, oder? Und wie lange bleibt er drin, hast du noch können den Gewinn erhöhen. Und dann, gut, das ist dann vieles schief gelaufen. Wir haben dann zuerst, bevor wir wollen, das richtig auf die Leute los haben, wollen einen Testlauf machen. Das war dort gewesen, dann das Spiel Schaffhausen-Winterthur. Ich hatte dort zwei Flitzer gehabt, von Luzern. Wir haben dann abgemacht gehabt, also, wir haben klar abgemacht, wir das Spiel nie manipulieren. Wir haben immer, wenn es eh einen Wechsel gibt und einen Spielerwechsel gibt, dann gehen sie raus. Wir haben denen zwei Overalls gekauft und dann war der Plan gewesen, oder? Dass wenn ich mit der Fahne so kreise, mit der roten Fahne so kreise, heisst das jetzt Achtung, dann parat, oder? Overall. Und so ab jetzt raus. Jetzt gut, Probleme haben schon angefangen, oder? Wo die zwei Wetter sollen flitzen, die Leute plötzlich gesehen im Stadion, oder? Haben sich den Gack in der Hose gehabt. Der eine gesagt, jetzt habe ich gerade eine neue Stelle angefangen, wenn das mein Chef erfährt, und der andere, ich habe Familie daheim mit kleinen Kindern. Und dann gut, dann, was ich nicht gewusst habe, oder? Ich bin FCZ-Fan, oder nicht mit Winterthur viel Mut. Jetzt haben die rote Liebling und Fans alle rote Fahnen gehabt, oder? Wo da geschwungen sind. Das ist alles schief gelaufen dort. Und dann haben wir dann, auf jeden Fall, wir haben es noch nicht aufgeben. Ich habe eine grosse Freundschaft mit dem Freddy Bickel, der Sportchef war, FCZ und IB. Und dort, zu dem Zeitpunkt, war er IB-Sportchef. Und hat mir dann gesagt, los, wenn du da mit zwei Flitzen zu mir in Wankdorf rauskommst, oder, dann ist fertig. Fertig IB, oder? Und so haben wir dann gemerkt, eben, wenn man in die Fiktion übergeht, kann man viel weiter gehen. Und wenn man weiter geht, wird es automatisch eine starke Komik natürlich.
Das machst du sehr erfolgreich. Und was ehrlich gesagt mich extrem beeindruckt hat im Vorfeld des Gesprächs, wenn du eine unglaubliche Passion ausmachst und du schaust keinen Aufwand, du bist auch bist ein Schwinger eigentlich, Oselupf. Die Serie, die du gemacht hast als Schwinger, du hast ein Jahr lang, bist du jede Woche schwingen und schwingen. Du hast einen persönlichen Trainer gehabt, der dich fit gemacht hat. Bonjour, wenn es antönt, dass der Film, den du kürzlich früh veröffentlicht hast, da geht es darum, dass es eine neue Landessprache gibt, ist Französisch. Man weiss, man kann es lesen, du bist überhaupt nicht ein Sprachentalent. Französisch ist ein Graus für dich. Du hast unglaublich Französisch büffelt, und zwar nicht einfach zwei Tage, sondern du gibst unglaublich viel Einsatz für die Rolle. Das ist irgendetwas, das kommt sehr.
Ja, es gibt eine Regel. Also es gilt nicht nur für Komödie, das gilt grundsätzlich in Romanen oder auch in anderen Filmgenres. Man muss das Leben von der Hauptfigur so schwierig wie möglich machen. Dann steht die grösstmögliche Komik.
Aber du machst dein Leben auch schwierig?
Ja, man muss es nachher machen. Stimmt, ich werde manchmal Opfer von meiner eigenen Idee, das stimmt.
Wie also, machst du denn das?
Und ich kann tatsächlich nicht Französisch, ich kann es nicht. Das ist, mein Vater hat immer gesagt, ich bin kein guter Schüler, er hat immer gesagt, geh ein Jahr ins Welschland ab und einem Bauern helfen, dann kannst du wenigstens Französisch nachher. Aber das war eben dann die Zeit gewesen, wo natürlich eben ich eine Rockband und wollte Rockmusiker werden. Das hat mich mehr interessiert, als da zum Bauern drüben ablesen. Und darum kann ich nicht Französisch.
Und gleichwohl wählst du die Rolle?
Und dann habe ich zuerst gedacht, oder, ja, das kann man ja mit Google Translate, oder, kann man das lernen.
Hast du tatsächlich das Gefühl gehabt, es so einfach?
Ich habe es zuerst gemeint und habe es so angelernt. Und nachher habe ich mit einer Frau abgemacht, die Französisch kann. Oder? Und die hat mir gesagt, oh nein, das ist gar nicht gut. Und so. Und dann hat es mir nochmal neu gelernt. Und das ist wirklich eine sehr schwierige Sprache, die man nicht kann. Man muss erst mal lernen, geht noch, aber wenn man mal etwas gelernt hat, man muss noch mal neu lernen, ein bisschen ähnlich, aber anders, das ist ein Horror. Und dann, als ich an die Probe gekommen bin mit dem Verso Guichol, das ist mein Partner bei Bojo Ticino, er ist ein Stadtluzerner, und die haben dann noch mal, die haben noch mal ein anderes Französisch, wirklich so ein, die verschleifen das Zeug so, und er hat mir dann noch mal geholfen, das zum dritten Mal noch mal anders zu lernen. Das ist so ein Horror, ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin lieber ein Schwingtraining als das Französische.
Ja, aber Schwingtraining auch. Du bist ein Jahr, erzähl mal, du bist ein Jahr dich vorbereitet. Jede Woche.
Ja, das war lässig. Das ist
schwierig, ja.
Das ist wirklich super.
Personal Trainer, lässig, das ist ein Aufwand, oder? Was ist das für Ganze? Ist das irgendwie so?
Ja, das ist, wenn man heimkommt. Jetzt, als ich heim bin, musste ich mich am Geländer heben, Stegen raus und dann irgendeine Verletzung. Aber trotzdem, es hat auch Spass gemacht. Also, ich finde es lässig, ich habe immer noch drei Schwünge. Also der Gamma links ist immer noch meine Spezialität. Also, ja.
Sport ist beibehalten, oder? Du gehst immer joggen. Zeitweise mit deinem Nachbar aus der Pornoindustrie, oder? Gibt es denn noch?
Also, damit man das recht versteht, also in der Zürcher Altstadt, im Niederdorf, oder wohnen zum Teil halt ein bisschen spezielle Leute, wo meine damalige Ex-Freundin ausgezogen ist, 40 Stunden später ist eine ehemalige 75-jährige Ex-Prostituierte mir Leute gekommen an die Türen, mit mir so einen Sack klampigen Nüsslisalat, und hat gesagt, du musst dir jetzt schauen, musst mit dem einen essen. Und mit der habe ich nachher leider noch wahnsinnige Lampen bekommen.
Es hat so Lampen bekommen?
Dora Koster hat sie geheissen, die hat, nachdem sie nicht mehr auf ihren Beruf geschafft hat, sie angefangen, Gedicht zu schreiben. Und völliger Seich gewesen, die Gedichte und so. Auf jeden Fall, sie hat sich als Schriftstellerin, als Autorin gesehen. Und die NZZ hat eine grosse Reportage gemacht in ihrem Magazin über Zürcher Niederdorf. Und dann haben sie mich auch gefragt. Und dann habe ich die Geschichte erzählt, weil sie noch, hat mich noch berührt, oder? Dann mit dem Nüsslisalat. Und dann habe ich es aber blöderweise nicht gegengelesen, die Geschichte. Und dann ist dort nicht Ex-Prostituierte gestanden, sondern Prostituierte. Und dann hat er, die ist komplett ausgerastet. Oder? Ist da mit dem Baseballschläger hat sie mir die Türen eingeschlagen. Und ich bin nicht rum gewesen. Also der Vermieter hat mir dort angerufen und hat gesagt, du, was ist da los? Und so. Und das hat sich dann wirklich nicht mehr beruhigt. Also wenn ich auf der Straße gelaufen bin, die ist gekommen und hat sie immer wieder so ein Schlötterli angehängt. Und dann, ganz blöd, hat es dann geändert im Migros. Wir haben das im Niederdorf so eine Migros-Filiale. Dort ist, hat sie dann wieder vor dem Gemüsegestell hat sie wieder angefangen und dann habe ich gedacht, oh, jetzt hört doch mal auf, dann sind wir aufeinander los und ja, ein richtiges Gemüsegestell reingehalten. Da ist der Filialleiter gekommen, dann haben wir noch ein halbes Jahr ein Mikroverbot gekommen.
Tatsächlich?
Ja, ja.
Gut, zum Glück ist der Coop, oder?
Ein bisschen weiter weg.
Aber der mit dem Porno, das stimmt schon, das ist der Porno, dem bist du joggen am Morgen, oder? Der
ja, es hat natürlich auch, im Niederdorf hat es natürlich ein Porno-Kinos gehabt, das kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen. Und mein Nachbar, ja, der ist Porno-Produzent, mit dem bin ich auch mit joggen am Morgen. Ja, noch recht lang. Immer um 7 Uhr am Morgen ist der bei mir vor der Tür gestanden.
Hast du aufgesehen morgen um 7
Uhr? Ich habe noch gesagt, deine Branche fängt nicht um 7 Uhr am Morgen schon an. Mach mal. Und so. Und dann, sind wir dann auch dort ein Limo geführt bis zum Kinogarten auf dem Rückweg sind wir in der Bäckerei und haben ausgegeben gegessen. Ich habe gesagt, der hat gar nicht kein Gramm abgenommen.
Wie sollte man Sport? Mach Sport. Hat mich noch nicht gehört, dass du
gespielt hast. Jetzt habe ich mit dem Badminton. Das ist eine Sportart, die auf spielerische Art und die, also die Stunde geht recht schnell vorbei.
Ja, und du brauchst viele Kalorien, oder? Weil es schnell.
Wir haben also mit ihr, die ich am Mittag spiele, wir schauen, dass das Fädel nicht runterfällt, dass man uns nicht mehr bockt. Ich weiß nicht, ob das Sport ist, aber
ja.
Bewegung.
Humor ist wichtig. Humor ist ein Türöffner, sagst du immer. Humor ist sehr zentral, aber du bist ein tiefgründiger Mensch. Ich weiss, du machst dir sehr viele Gedanken fürs Leben, für dein Leben. Und es ist langsam Herbst, die Tage werden kürzer. Ein bisschen nebliger, jetzt würde ich vielleicht ein bisschen mehr als da. Und dann denke ich mir immer so ein bisschen, wenn ich mich selber auch so reflektiere, man fängt dann an, so ein bisschen wieder deine alten Muster reinzugehen, in so die Kopfkinos, die, die Themen, die man immer wälzt, was sind so deine Themen, die du immer so umwälzt? Verlustängst? Was sind das so die regelmäßigen Sachen, die du immer wieder so in deinem Kopf hast? Was sie belastet?
Also, was mich belastet? Ja, also meine, ich rede ja mit meinen Kollegen auch über die aktuelle Weltlage, oder? Und das ist absolut nicht gut. Das ist ganz schlimm. Also ich bin sogar an einem Punkt, wo ich mich mal erkundige dann in der Stadt Zürich. Also ich habe keinen Luftschutzbunker im Keller, oder? Und bin gefragt, und das ist das Parkhaus, wo man dann mit 1000 Leuten da drin wäre. Und da habe ich jetzt eben zum Glück herausgefunden, mit der, wo ich gehe Badminton spiele, die hat in Obersachsen ein Haus. Und jetzt habe ich mit ihr abgemacht, dass ich dann dort annehmen darf. Gut, es ist natürlich, sagt sich, kommst du jetzt nur wegen dem Badminton spielen? Nein.
Also nochmal, du hast, wenn es eng wird, gehst du ins Bütterland in den Bunker rein?
Ja, zum Glück wird es noch nicht gehen, aber ich habe etwas.
Hast du Angst, dass wir. Das ist schon mein richtig.
Ja, das ist schon mich sehr beschäftigt.
Also wirklich auch die Schweiz da. Wegen letztes, ist gerade lustig, ich habe eine Diskussion geführt mit einem Banker. Der ist Risk Manager auf einer Bank und der sagt immer, hey, wir sind so sicher wie noch nie in der Schweiz. Es ist da alles gerieselt umeinander, es sind Kriege da, aber bei uns so richtig Angst haben in der Schweiz. Hast du Angst vor was?
Ja, Angst ist vielleicht ein bisschen beunruhigt, aber du hast mich vorher gefragt, was mich beschäftigt und mir etwas beruckt, ist es das. Also ich finde, die Weltlage ist, was Russland macht, wie es jetzt da. Also ich bin mit einem Drehbuchautor, den ich regelmäßig treffe im Moment, der lebt zur Hälfte Zeit in Warschau, Polen, und zur anderen Zeit in der Schweiz. Der hat mir gesagt, in Polen kauft im Moment niemand eine Wohnung.
Ah ja, niemand vom Krieg.
Angst vor dem Krieg. Ja.
Was macht das mit diesen Menschen?
Das sind so Sachen, wo ich sage, wenn ich mich mit Humor beschäftige, also wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, dann lenkt es mich ab, dann denke ich nicht an das. Ja, Humor hilft mir auch, gewisse Sachen zu verdrängen.
Mhm. Ist Humor auch manchmal ein Ort von Flüchten kann, wie du sagst? Ist es der Ort, wo man abschalten kann von der Welt? Weil du bist ja einer, man sagt es dir nach. Es gibt viele Regisseure, die immer sagen, es gibt keinen, der die Schweizer Gesellschaft so tief kennt wie der Wirt Schlatter. Er muss es ja kennen, weil er muss ja wissen, was ist so erfolgreich, wie die Schweiz tickt, wie der Mensch tickt, wie die Gesellschaft tickt.
Ich glaube, es gibt Leute, die kennen unser Land noch viel besser als ich. Aber wenn es eine Erkenntnis gibt, die ich sagen kann, ist, man hat ja immer von dem Röstigraben geredet. Und das gefällt mir oftmals in der Abstimmung, dass wir Deutschschweizer, die Romandie oder Tessiner überstimmen. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir bei Bonjour Französisch gewählt haben. Dass die Kleinen mal gegen die Grossen gewinnen, oder?
Ja.
Wo es Abstimmung gibt, also nur wegen einer Landessprache. Und was ich aber musste feststellen, eben als ich 4 Monate im Berner Oberland gelebt habe, als ich den Ballenberg gemacht habe, dass die Komödie dort oben, der Weiberhaken, habe ich müssen merken, dass der Stadt-Land-Graben viel grösser ist als der Röstigraben. Also die Landbevölkerung und die Stadtbevölkerung, die ist viel weiter auseinander.
Das Thema, das uns absolut beschäftigt, das ist die Spaltung von der Gesellschaft. Du nennst jetzt Stadt, Land, man kann es Röstigraben nennen. Das hat zugenommen. Du bist seit 40 Jahren, mehr oder weniger, bist du so am Puls von der Gesellschaft, oder? Das war immer so gesehen. Das ist etwas, was sich in den letzten Jahren wahrscheinlich sehr stark zugenommen hat, oder? Die Trennung. Corona war sicher auch so ein Punkt gewesen, wo dazu geführt hat, dass...
Das weiss, kann ich nicht beantworten, ob Corona mitgeholfen
hat. Meinst
du nicht? Nein, ich glaube, es hat... Also, nehmen wir mal die Stadt Zürich, oder? Ich verstehe es, warum das gewisse Leute gegen uns Zürcher oder mit den Zürchern ein Problem haben. Wenn man in Zürich mit dem Zug in den Hauptbahnhof hineinfährt und links und rechts die Gebäude sieht, das ist Wahnsinn! Oder ein Beispiel... Am Limmat haben wir eine Brücke, also wir haben mehrere Brücken, aber eine Brücke, Gemüsebrücke. nicht die schönste Brücke, aber es ist eine Brücke, oder? Die hebt. Jetzt ist, was ist das vor etwa 2 Jahren? Hat es in der Zeitung geheißen, sie müssen renoviert werden für 31 Millionen. Da, puh, das ist eine Brücke, 31 Millionen. Und da habe ich gefunden, ja, warum eigentlich? Da bin ich mal gefragt. Da hat es geheißen, ja, wenn im Zürichsee von oben runter viel Wasser käme und es hat Baumstämme drin, dann würde die Brücke nicht mehr heben. Aber also ich wohne jetzt seit 37 Jahren dort, da ist noch nie ein Baumstamm oben runtergekommen. Nachher ist 2 Jahre später zur Abstimmung gekommen. Da ist aber, haben sie gesagt, ja, sie haben sich verkalkuliert, sie sagen 56 Millionen, die Renovation. Haben alle Ja gesagt, alle Parteien, alle Quartiere haben einfach Ja gesagt, oder, dass man eine Brücke für 56 Millionen neu macht. Und jetzt, also das war vor 14 Tagen im Tagesanzeiger, sie haben sich wieder verrechnet, sagen 91 Millionen. Das ist Zürich. Das ist doch
einfach, keine Verlässlichkeit mehr auf das Politik, auf das, was
verdient wird. Niemand. Das ist einfach so, da wird einfach eine neue Brücke für 91 Millionen. Oder? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Oder? Zürich ist einfach zu reich. Zürich ist zu reich. Das ist, ich bin auch für Werterhaltung, dass man muss gewisse Renovationen machen muss. Etwas. Aber Zürich wird nicht, Zürich wird vergoldet. Und das treibt die Bodenpreise, also die Wohnungspreise für Miete, das ist das verrückt. Das können fast nur noch Doppelverdiener zahlen. Und dann, also wenn man gerade von Zürich redet, und das ist ein ganz grosses Problem, im Kreis 1, dort wo ich wohne, da wird fast nicht mehr Zürichdeutsch geredet, ums Seebecken herum. Und das ist nicht der schöne Bündner Dialekt oder der Aargauer Dialekt. Es ist Englisch, wird geredet. Englisch. Und das sind Firmen wie Google, oder, wo auf die Leute dort anbringen. Ich kann euch das mal erzählen. Ich habe mal dürfen Google anschauen. Die Firma. Also alles, was wir schon gesehen haben, wie eine Firma inwendig aussehen kann, können wir vergessen. Die haben dort zum Beispiel eine Kantine, wie sie hier haben, das Marché, oder? Im Heideland ist es, wo es so verschiedene Stände hat, oder? Man kann da nur Bulle und da noch Kalbfleisch und da nur Gemüse und so. So ist Google inwendig, Kantine. Und wir können, die ganze Familie kann dort gratis essen und so. Und da hat es nebenan einen Ping-Pong-Tisch, es hat einen Billardtisch, es hat Trampolin für Kinder und so. Das ist ein Paradies. Und das lockt natürlich Leute da an, oder? Und die kommen dann mit der Familie und die fangen dann auch da zu arbeiten in Zürich und verdienen und können auch teure Mietzinsen zahlen, was natürlich immer alles mehr zur Stadt ausdrängt. Also Leute wie jetzt Normalverdiener oder Unterverdiener wie ich, können sich auch gewisse Sachen nicht mehr leisten.
Ist das ein grosses Problem für die Gesellschaft, dass wir übervölkert werden, dass es eine Spanne gibt zwischen Hochseinkommen, Tiefseinkommen und damit die viele Leute verloren gehen einfach. Aber die gibt es in Zürich auch. Immer so, damals, in der Corona-Zeit, hat man so gesehen, oder, wo die Essensausgaben waren. Das sind Kilometer, wie die Leute angestanden. Das ist auch Zürich.
Ja.
Das gibt es übrigens auch in einem anderen Bereich. Das Ding ist einfach aufgegangen, die Schere.
Ja, also für das, dass wir eine rot-grüne Regierung haben, oder? Also ich hoffe, dass die Stadt Zürich...
Ist es nur die Regierung, ist es nur die Parteien oder ist es einfach ein gesellschaftliches Problem, dass wir irgendwie einfach immer weiter, höher,
ja, aber,
besser...
Aber jetzt, also wir wählen ja Politikerinnen und Politiker, die unsere Interessen sollen vertreten. Also darum wähle ich jemanden. Und also ich wünschte mir, dass das nächste Jahr wieder neue Wahlen Stadtpräsident. Ich wünschte mir, dass die wieder mal bürgerlich wird, dass sich einfach die Rot-Grün einfach mal wieder mit mehr anstrengen.
Zum Wohl, Beat.
Zum Wohl.
Das ist ein Kopfabbier, ich weiss. Du bist ein Hürlimann-Mensch. Ja. Hürlimann-Areal Zürich ist ja quasi deine Heimat, oder? Und das ist ein besonderer Bezug zum Hürlimann.
Ja, ich kann das erklären. Mein Grossvater hat in der Brauerei Hürlimann geschafft und mein Vater hat in der Brauerei Hürlimann geschafft. Und als Jugendlicher, wenn man ja mit einem Seich gemacht hat, hat man müssen ein Schulhaus putzen. Und ich hatte dann das Privileg gehabt, dass ich in der Sommerferie Brauerei Hürlimann arbeiten durfte. Das hat es in Franken mehr auf die Stunde gegeben. Und dann, ich glaube, bei 3 oder 4 Sommer bin ich dort draußen gewesen. Und dann hat der letzte CEO von der Brauerei, das war Martin Hürlimann, Der ist so rumgelaufen wie der Columbo mit einem so geknautschten Regenmantel und hat einen Hund an der Kette gehabt und war so ein Pegel-Alkoholiker gewesen. Der hat man in der Geschäftsleitung nicht mehr richtig geduldet. Der ist nur noch wegen dem Namen eigentlich dort das Büro gehabt. Und er hat eine grosse Affinität zu allem Mystischen. Und dann ist einer zu ihm gekommen, Brieg, mit einer Wünschelrute auf das Areal und hat gesagt, er habe Wasser da unten. Jetzt der Einzige, der ihm dort von der Geschäftsleitung geglaubt hat, war der Martin Hürlimann und hat den Bohrig finanziert. Und er Bohrturm und so und runtergebohrt, dann ist kein Wasser gekommen. Dann hat er noch einen grösseren Turm gebaut, noch weiter runtergebohrt, immer noch kein Wasser gekommen. Und dann beim dritten grossen Turm, weit, weit runter, ist dann so ein Sommer gewesen, als ich auch wieder da gewesen bin, ist er in die Kante hineinzuschwanken gekommen. Und er hat so einen Briefkasten angestellt und hat gesagt, so, jetzt könnt ihr aufhören lachen, das Wasser ist da. Jetzt, weil das so von weit unten hergekommen ist, ist das mineralhaltig gewesen. Er hat es nicht können brauchen für das Bier, was er eigentlich gedacht hat, oder? Weil Bier ist Wasser, das hat er immer müssen einkaufen. Um die Mineralien rauszulösen, es wäre teurer gekommen, als das Wasser, das er bis jetzt eingekauft hat. Und er hat gesagt, dann machen sie Mineralwasser. Er hat gesagt, der, der den besten Namen hat für das Mineralwasser, kommt 3 Goldtrainer rüber. Und wir haben alle 500 Arbeiter an den Tischset umgekehrt und Ideen draufgeschrieben.
Wow.
Ich natürlich auch. Und habe dann Acme draufgeschrieben. Und das ist dann ausgewählt worden. Und dann habe ich dann die 3 Goldfrennerli bekommen. Eins musste ich gerade flüssig machen. Eins habe ich einem verschenkt am Tisch, der zuerst Aqua gesagt hat und ich Acme wieder ausgemacht. Dann habe ich gedacht, ja, der hat das verdient. Und eins habe ich immer noch daheim. Und das ist irgendwie in diesen Geschichtsbüchern von der Brauerei Hürlimann. Und Brauerei Hürlimann ist dann irgendwann Konkurs gegangen, weil sich die Familie verstritten hat, denen, was gehört hat, die Brauerei. Und darum ist dann das Hürlimann-Bier zu den Feldschlüssel über. Das Bier gibt es immer noch und das wird braut jetzt einfach im Kanton Aargau, in Rheinfelden, bei den grossen Feldschlüssel. Und jetzt hat natürlich, sagen wir mal, das rot-grüne Zürich Problem mit dem Bier, wo nicht im eigenen Kanton oder in der eigenen Stadt gebraut wird und dann noch so ein riesen Konzern dahinter ist. Und dann hat Thomas Amstutz, der CEO von der Feldschlüssel, hat die Geschichte da gekannt, dass ich da verhängt bin mit dem Bier, mit dem Hürlimann-Bier, hat mich vor glaube ich, 16 oder 17 Jahren mal gefragt, ob ich mit ihm schon mal zu Mittag essen. Er würde gerne dem Hürlimann-Bier wieder so ein bisschen Heim geben oder ein Zürcher Image geben. Ob ich gerne möchte mithelfen. Und dann haben sie gesagt, ja, da braucht man natürlich Geld und so. Und dann hat er gesagt, also gut, er gebe mir einen Rappen pro verkauftes Hürlimann-Bier, also ob das jetzt im Gastgewerbe ist oder im Detailhandel.
Probieren Rappen.
Ein Rappen. Und ich durfte einen Verwaltungsrat zusammenstellen. Das sind da meine alten Punk-Kollegen und er hat dann auch noch Leute gebracht.
Wie heisst der Verwaltungsrat? Das ist der ein Rappen.
Also wir treffen uns zweimal im Jahr zu einer Sitzung, wo wir überlegen, was wir mit dem Geld könnten unterstützen.
Ja.
Und dann ist immer am zweiten Donnerstag im November kommen da 400 Aktionäre, kommen im grossen Saal im Volkshaus zusammen und wir machen dann die Vorschläge, das würden wir gerne unterstützen und dann wird abgestimmt, ja oder nein. Und da unterstützen wir Sachen, auf der einen Seite soziale Sachen natürlich, aber wir unterstützen auch haben zum Beispiel am schlechtesten Goalie von Zürich geholfen, haben dem Nachhilfeunterricht gezahlt von Jörg Stiel. Ich habe Jörg Stiel angerufen und gefragt, was er kostet. Und dann haben wir einen Preis abgemacht. Und, eben so Sachen.
Und immer sehr unterhaltsam. Jetzt landet die erste Generalversammlung, die Unterhaltungscharakter
hat. Ja, ich habe es geschafft, etwas, was eigentlich das Langweiligste ist in der Unterhaltungsbranche, sage ich mal, eine Generalversammlung, um einen Unterhaltungsabend zu machen. Also die Struktur ist genau die von einer GV, also auch mit Geschäftsbericht, mit Verwaltungsrat für die Wiederwahl und so. Aber eben, man kann zum Beispiel am Anfang dann von der GV, wenn man loslegt, können die Leute die Aktionäre wetten, wie lange geht da GV. Und der am nächsten dran ist, kommt die Jahresration Hürlimann-Bier rüber. Und ich habe auch die Hürlimann-Singers, die musikalische Überleitungen machen, wenn der Geschäftsbericht kommt. Oder wenn ein
das ist eine richtige Unterhaltung, oder? Ganz anders bei der Mali GV. Ich möchte mal zurück auf deine Karriere. Das tut jetzt immer so, wie das alles wunderbar funktioniert hat. Das hat es natürlich auch, du bist sehr erfolgreich. Aber wie jedes Leben, es gibt gewisse Wendepunkte, die ganz wichtig sind. Moment, wo einfach muss halt mal auch harzt. Was ist dein Wendepunkt? Gibt es den überhaupt?
Ja, ich glaube, das sind Sachen, die man nicht in dem Moment merkt, oder? Sondern erst hinterher. Das ist ähnlich wie das Glück. Das Glück merkt man im Moment auch nicht. Erst nachher das Glück. Ja, es ist, ich weiß auch nicht. Ich komme aus einem Haushalt, wo, sagen Sie mal, Kunst nicht stattgefunden hat. Wo ich nach der Schule gesagt habe, als ich am See gesessen bin, dort aufs Bänkli am Morgen, und mir etwas überlegt habe, habe ich dem Arbeiten gesagt. Und meine Eltern natürlich nicht. Und auch nicht das Gefühl gehabt, dass man von der Kunst kann leben kann. Und ich war dort noch Punkmusiker gewesen, also eine Band gespielt, oder Sperma geheissen, das war ein Altraum für meine Eltern. Und meine Mutter ist dort schwer krank geworden. Sie hat Sklerodermie gehabt. Das ist leider wirklich immer noch eine unheilbare Krankheit. Es ist der Prominenteste, der das je gehabt hat, ist der Paul Klee. Er ist auch an dieser Krankheit gestorben. Es ist eine Krankheit, wo das Bindegewebe verhärtet sich. Und man kann irgendwann, oder man wird versteift eigentlich. Das geht äußerlich, kann man noch gut leben mit dem. Aber wenn es auf die inneren Organe, wenn es innere Organ betrifft, und das kommt früher oder später, ist dann meine Mutter, die es den Darm befallen hat, oder mehr oder weniger bei klarem Geist verhungert. Und das war ein Prozess gewesen, wo, wenn man die Diagnose bekommt, sagen sie einem, dass man von der Diagnose, wenn man Glück hat, vielleicht 10 Jahre noch leben kann. Und jetzt, mein Vater hat nicht einfach den normalen bürgerlichen Job gehabt, hat nicht einfach können sagen, ich höre auf zu arbeiten. Das wäre finanziell nicht gegangen. Versichert sind wir auch nicht sehr gut gewesen. Und mein Bruder hat auch nicht einfach können, der ist Notar, hat auch nicht einfach können sagen, ja, hör auf zu arbeiten. Und weil ich, sagen wir mal, Künstler gewesen bin oder damals den Musiker, oder? Ich hatte Zeit gehabt, wie man gesagt hat, nein, wir pflegen sie selber, die Mutter. Wir tun nicht, dass sie in ein Heim geht oder so. Und das heisst, da fährt man mit der Mutter, man hat eine ambulante Behandlung im Spital. Und das ist 3-mal in der Woche, fährt man dann die Mutter ins Spital. Und dann ist dann vielleicht der erste Termin um 11 Uhr am Morgen und der zweite am gleichen Tag vielleicht erst um 2:30, oder? Das ist, da verbringt man dann recht viel Zeit im Spital und auch mit der Mutter. Also ich musste dort lernen, der Mutter wieder die Unterwäsche wechseln und solche Sachen.
Wie hast du das gesehen? Wie hast du das gesehen?
Ja, man liebt die Mutter und man macht alles für die Mutter. Ich bin mit meiner Mutter sogar dann auf Eisliedl dort Samstag zu Wunderheiler gefahren. Man macht alles Mögliche, oder? Man hofft immer, oder? So eine Krankheit verläuft schubweise. Und wenn wieder ein Stadium war, hat man gehofft, ja, hoffentlich bleibt es jetzt auf dem Stadium, mit dem können wir weiterleben, mit dem geht es und so. Und das ist, das ist einschneidend gewesen.
Sie sind drei Jahre lang gepflegt.
Das ist gepflegt.
Ja. Was hat das aus dir gemacht? Ich meine, das ist ein Moment, das ist eine Zeit, wo du jetzt gerade kurz geschildert hast, dass es so unglaubliche enge Beziehung pflegt. Ich meine, es geht nicht nur um dich, es geht auch um Mut, wenn du sagst, die Unterhose wächst. Das ist auch für die Mutter ganz
nach. Also, es gibt auch noch schönere Sachen. Also, man hat auch etwas kochen für die Mutter oder
Das will ich gerade ansprechen. Die Beziehung gesehen. Was hat das mit sich? Es ist so, dass was du mitnimmst aus dieser Geschichte.
Also,
aus dieser Zeit.
Es ist natürlich auch das Wort Exit gefallen, oder? Und meine Mutter hat nicht wollen, uns auf die Last fallen, oder? Sie hat immer das Gefühl gehabt, das ist eine riesige Belastung für uns, für die Familie, oder? Und wir haben gehört, das kommt nicht in Frage, auf keinen Fall. Wir wollen das nicht. Und wenn ich etwas heute daraus rausnehmen kann, oder, ist, ich finde, das Sterben gehört einfach auch zu uns, zum Leben.
Ja, ja.
Und wenn man jemanden begleitet im Sterben, kommt ganz ein anderer Bezug über zu dieser Situation. Also wenn mir jemand erzählt, was sie auch gerade durchmachen oder durchgemacht haben, verstehe ich das und kann das mitfühlen und kann das begleiten, sage ich mal.
Mhm. Ich habe eine Sendung gemacht mit einem Pfarrer und der hat lange dann, ich bin nicht genau, es ist von dem 1. November gegangen, also Allerheiligen und die Toten und die Gräber und das Ganze. Jetzt habe ich gemerkt, er will uns mitteilen, eigentlich sterben ist etwas, was zu uns gehört. Das ist etwas nicht irgendwie Schlechtes, das gehört zum Leben dazu. Und er hat gesagt, Sterben findet immer Stand in der Gesellschaft. Es ist irgendwie im Spital, es ist im Altersheim. Vielen wir die Leute haben aufgebahrt, man hat sie gesehen, wie sie gestorben sind. Wie hast du erlebt, die letzten Momente von deiner Mutter? Ist das auch so eine dankbare Situation gewesen, oder ist das schwierig gewesen, nach all dem, was du erlebt hast?
Ja, ich bin dort natürlich, muss ich sagen, natürlich noch viel jünger gewesen, also ich würde heute wahrscheinlich anders reagieren. Man ist manchmal schlichtweg hilflos. Also ich habe meine Mutter, also ich lache ja heute drüber, oder? Ich habe meine Mutter auf dem Totenbett noch versprochen, wie sie gewusst hat, dass ich nicht gerne Gemüse esse. Ich verspreche dir, ich esse genug Gemüse, musst dir keine Sorgen machen. Und also was noch, ja, was, also was ich auch noch sagen, was noch interessant ist, war, meine Mutter ist, als sie noch jung war, ist sie sehr religiös gewesen. Und wo ihr Vater ist, auf der Straße plötzlich umgeht, mit einem Gehirnschlag, also das Blut gewinselt. Und das ist per Zufall, ist die Person, die angelaufen ist, hat ihn einfach aufgesetzt, hinten den Körper aufgenommen. Und durch das hat er wie überlebt und hat noch 10 Jahre gelebt. Und meine Mutter hat dort, zu der Zeit, das hat sie mir alles vom Totenbett erzählt, sie hat dort so wahnsinnig Angst gehabt um ihren Vater, dass er plötzlich wieder stirbt oder so. Und hat dem lieben Gott dort versprochen, dass sie gern würde 10 Jahre von ihrem Leben geben, wenn ihr Vater noch könnte 10 Jahre weiterleben. Und das ist dann natürlich, wo die Kranke gekommen ist, im Totenbett wieder in den Sinn gekommen. Und hat dann mir gesagt, und ich habe einen Bruder, eben den Martin, gesagt, bitte macht ihr nicht so einen Blödsinn. Macht das nicht. Das ist nicht mit dem lieben Gott, das ist das Pack mit dem Teufel gewesen, den ich dort gemacht habe. An das hat sie geglaubt. Oder? Und das ist etwas, was mich auch heute noch beschäftigt, aus dieser Zeit. Sehnt
sie
heute
noch in deine Mama, in deinem Leben?
Wie?
Wie präsent ist sie heute noch in deine Mama, in deinem Leben? Wie präsent ist sie noch? Ist sie da?
Ja, selbstverständlich. Ich gehe dort immer gerne auf den Friedhof und tue etwas an. Oder ich gehe mit meinem Bruder am Todestag oder einfach mit meinem Vater, gehen wir miteinander zu Mittag essen. Also die Eltern geben einem wahnsinnig viel mit. Also ich habe meine Eltern, ich habe eine behütete, sehr behütete Kindheit gehabt. Für das bin ich höchst dankbar.
Mhm. Und die Papa hat gesagt, lerne etwas Gescheites, weil sonst wirst du Strassenputzer. Und das ist ja tatsächlich geworden, oder? Leute im Plan, was bist du gesehen?
Strassenputzer. Ja, das ist zum Beispiel etwas, das finde ich schade, dass das meine Mutter nicht mehr erlebt hat. Oder? Sie hat natürlich eben, wie ich vorher gesagt habe, dem Arbeitsalltag, nachdem dass ich am See unten gesessen bin und überlegt habe, dass ich über das Leben nachdenkt habe, habe ich die meiste Zeit im Übungsraum verbracht, eben weil ich dort Musiker werden wollte. Und eben, das haben meine Eltern nicht gedacht, dass man jemals von diesem Beruf leben kann. Also meine Mutter das nie gedacht, hat mir immer das Herz gelegt, hat gesagt, lehre etwas, mach etwas Gescheites, mach einen Beruf und so. Sonst endlich ein Strassenputzen. Ich habe Strassenputzen gar nicht schlimm gefunden, aber ich hätte gerne noch gesehen, dass sie nachher Strassenputzen
und Geld dafür.
Ich bin auch jetzt noch Strassenputzen.
In dieser Art, wie du die Kunst lebst, oder? Aber ist das für dich nie ein Thema gewesen? Ich meine, grundsätzlich war klar, ich bin Künstler, das ist dein Leben. Oder ist das für dich nie ein Punkt gewesen, wo du gesagt hast, ja, ich mache jetzt mal etwas anderes, weil es eben Geld gibt? Das war für dich nie ein Thema gewesen?
Also gut, sag du mir mal, wie du mich noch würdest sehen. Also ich kann doch nicht einfach plötzlich als Briefträger arbeiten.
Nein, das kannst du nicht, aber das ist ja... Ja, gar nicht. Das ist immer mal im Flow drin.
Es gibt ganz viele Sachen, die ich gerne machen würde. Ich würde sehr viele Sachen, andere Sachen noch gerne machen. Aber da ich merke es ja, oder ich bin jetzt in einem gewissen Alter, wo ich auch finde, ich muss nicht mehr so viel arbeiten wie auch schon. Und ich merke, dass die Anfragen, die von außen kommen, die kann ich problemlos absagen. Aber Sachen, wo ich selber die Idee habe, die kann ich nicht loslassen. Das geht einfach nicht. Ich kann das vielleicht eine Woche loslassen, aber nachher packt es mich wieder und schafft es wieder.
Das ist ja unglaublich, weil in dem Job, wo du bist, dass immer wieder neue Sachen zu kreieren, dass die Leute das auch gut finden, das ist anstrengend.
Ja, also pass auf, es sind einfach, oftmals sehen nur die Leute, also sehen die Leute nur das, was funktioniert hat. Ganz vieles funktioniert leider auch nicht und floppt und das erfahrt man dann einfach nicht.
Aber weißt du, das Gefühl zu haben, die Überzeugung zu haben, es klingt mir wieder. Ich verliere die Intuition nicht, es ist wieder da. Es wird bitte funktionieren. Oder hast du mal das Gefühl gehabt, so jetzt, irgendwo bin ich in meinem kreativen Prozess am Ende?
Es gibt manchmal einen Moment, wo man fast verzweifelt, oder? Mhm. Wenn man etwas schreibt, ob das jetzt ein Drehbuch ist oder von diesen 48 Künstlerbiografien, die ich vorher geredet habe. Wenn man das mal geschrieben hat, ist das noch lange nicht fertig, oder? Dann überarbeiten wir. Und dann, wenn man das Gefühl hat, ja, jetzt ist gut, dann gibt man es zuerst den Kollegen zum Lesen, oder? Wo ähnliche Sachen machen. Da kommt Kritik retour. Das muss man aushalten, weil man fragt ja, damit etwas Fehler, dass sie helfen, Fehler finden oder Sachen, die schwach sind. Und das sind manchmal riesige Prozesse.
Auch schwierig, oder? Jetzt stell mir so vor, du hast einen Poeten, du hast einen Witz gefunden, der lustig ist. Du lachst. Und der Regisseur und sagt, okay, ist nicht so lustig, oder? Das gibt es auch, oder?
Ja, natürlich gibt es das. Und er hat dann auch recht, oder? Weil er sieht es von außen. Und das darum ist er. Du bist ein Regisseur, der einen Zusammenhang sieht. Ich kann ein ganz einfaches Beispiel sagen. Eine Szene war im Spital, wo die Hauptfiguren sich haben müssen, dort in Notfall. Und danach haben dort noch so einen Einfall gehabt, dass vor mir einer ist, der so einen Abfall von der Frau den Kopf bekommen hat. Ja, das war ein lustiger Gag, aber das hätte die Hauptgeschichte abgelenkt, oder?
Ja.
Oder man muss ja einfach immer, das ist manchmal hart, oder? Alles, was man muss bei einer Geschichte immer bei jedem Satz fragen, braucht es den wirklich? Warum steht der da? Und wenn man das kann erklären, ja, dann ist es gut, dann trifft die Geschichte vorwärts. Aber wenn er nur da steht, wie es vielleicht ein Gag ist oder wie die Geschichte halt dann auch ausbremst, muss man Kill Your Darling heisst das, das tut manchmal sehr weh. Aber das gehört dazu. Also mein Arbeitsablauf ist in der Regel am 10 Uhr morgens bis um 2 Uhr im Atelier, wo ich arbeite eben gerne mit Partnern zusammen, oder? Wenn man eine Bühnenkomödie schreibt oder eben Filme oder so. Was haben wir schon eins gelacht am Morgen im Atelier über einen Gag und haben den so dermaßen lustig gefunden. Aber nachher müsste ich sagen, du mal, irgendwie die Hauptperson würde das glaube ich nicht so sagen, oder? Weißt, und dann weg.
Mhm. Zum Job dazu. Jetzt schon mal angetönt, du bist einer, der Gesellschaft in der Schweiz, möchte noch mal einhaken, so gut kennt und sich extrem verändert.
Aber da ist Trips nicht, gell? Übertrieben.
Aber du weißt, was die brauchen, wie sie funktionieren. Das ist einfach so.
Baselbüch könnte Kuh melken, oder was?
Hey, das kannst du reden, aber wenn du heute du schaust heute auf die Schweiz, über was lachst du am meisten?
Über was ich lache, ja. Ja, ich weiss, die Leute sind viel enttäuscht und sagen dann, hey, du bist auf einmal so ein Lustiger, hey, was ist denn mit dir? Über was lache ich? Ist schlecht zu sein, wenn ich so lange studieren
muss. Egal.
Ich würde jetzt gerne... Wie geht?
Trennen der Spiess, was macht dir am meisten Sorgen, wenn du Lied siehst? Was macht dir am meisten Sorgen?
Sorgen? Ja, das ist das, was ich vorher gesagt habe eigentlich. Und natürlich auch, man wird älter, oder? Man hört nicht mehr so gut, man sieht nicht mehr so gut. Ich merke langsam, dort merke ich am deutlichsten, dass ich älter werde. Ich bin immer zu früh. Wenn ich auf der Bahn ab muss, bin ich immer zu früh. Das hat es noch nie gegeben, aber ich sich immer zu früh. Ich bin zum Glück noch nicht so weit, laufe noch nicht beige rum und stehe auch noch nicht vor der Baustelle und schaue, wie es vorwärts geht. Das noch nicht.
Da ist dran der Kurt geguckt vor etwa 2 Monaten und hat gesagt, 69 für jedes Jahr, wo wir zurück können, wenn wir jünger werden, wir 1 Million zahlen. Bist du aber in der Fraktion oder in der Fraktion, die sagt, muss es alles Es gehört zu zumal.
Ach, nein, du gehst halt. Moment, also das ist, also etwas Blödes habe ich noch gar nie gehört. Das würde heissen, dass nur die reichen Leute, oder?
Ja.
Können Lebensverlängerungen machen.
Ja.
Da bin ich also total dagegen. Absolut dagegen.
Aber jünger werden? Nochmal? Möchtest du das, oder?
Ja, natürlich. Also, natürlich. Ich wüsste die Sachen, die ich besser machen würde, wenn ich nochmal könnte.
Hm. Wir sind fast am Schluss. Darum blättere ich jetzt da, weil ich habe mir drei Sachen aufgeschrieben, so drei Fragen. Eine, ein bisschen, die zurückschaut, eine, die aktuell ist und eine, nach vorne schaut. Gehen wir zuerst zurück. Was ist deine wichtigste Enttäuschung in deinem Leben?
Ja, zum Beispiel, also, was mich sehr hat mögen, ist, dass wir für Bonjour Ticino kein Geld bekommen vom Bundesamt für Kultur.
Mhm.
Ich finde das so, oder für den Hosenlupfer auch nicht. Oder? Das sind so Schweizer Themen, oder, wo wir 6 Jahre daran gearbeitet haben und wir sind nicht unterstützt worden. Wir das Geld müssen selber auftreiben. Das hat mich mögen, ja.
Es geht gerade in 2 Fragen über. Was verletzt dich immer noch?
Ja, da kommen jetzt schon ein paar Sachen in den Sinn, aber das sollte man jetzt vielleicht nicht so öffentlich erzählen, wie es andere Personen betrifft, wo
sowas nicht... Ich kann das persönlich nennen, aber was geht das Thema zumindest?
Ja, es gibt einfach, oder es gibt einfach in meiner Branche sehr viele Leute, die mit einer Arbeit von mir richtig viel Geld verdienen und ich nichts davon habe. Also dort zum Beispiel, als ich den Ballenberg gemacht habe, oder, habe ich ihnen, oder wenn man ein Stück schreibt, hat man als Autor 10% Autorengeld, also für jedes Billett. Also wenn Leute am Eingang ein Billett kaufen, haben wir 50 Franken, ist 10% kommt der Autor über. Oder? Und als ich den Ballenberg gemacht habe, ist das war unmittelbar nach Corona gewesen, und ich habe nämlich, das ist ein kleines Credo von mir, dass wenn ich mit Leuten zusammenarbeite und so grosse Projekte mache, möchte ich nicht, dass sie sich wegen mir verschulden. Und das war dort, wo bei uns in der Branche geheissen, also man kann sich das heute fast nicht mehr vorstellen, aber wo Corona langsam sich geöffnet, wieder weggegangen ist, haben wir zuerst nur 50 Leute ins Theater, nachher müssen links und rechts noch Platz frei sein. Und dann, wo sich das auch dann vorbei war, das Theater nicht gerade wieder voll gewesen, oder? Dann hat man, bei uns in der Branche hat man gesagt, wenn das Theater jetzt halb voll ist, das ist jetzt neu voll. Und genau in dieser Zeit haben wir Verhandlungen gemacht mit dem Ballenberg. Und sie haben dort gesagt, sie wollen dann 800 Tribünen aufstellen. Und ich habe gesagt, das ist da nicht gut für euch, das kommt schlecht, oder? Machen die 400 Tribünen. Und danach haben sie darauf bestanden, den 800er. Und ich habe nicht wollen, dass der Ballenberg sich wegen mir verschuldet. Und auf die Autoren Honorar verzichtet. Oder? Und da sind nachher 18'000 Billette verkauft worden. Und jeden Abend, oder, ist die Tribüne voll gewesen. Also ich habe denen etwa 78'000 Franken geschenkt. Oder? Und dann habe ich nachher und eben noch 4 Schwingerkönige dort aufgebracht. Und dann habe ich nachher gefragt, ob sie mir einen Bonus geben könnten. Das hat mich mögen, das hat mich verletzt. Ja, das habe ich nicht bekommen.
Jetzt nicht gegeben, den Bonus. Ja.
Das sind so Sachen manchmal, oder, wo
nicht. Fühlt man sich einfach an der Wertschätzung fehlt da einfach, die richtige Wertschätzung von da.
Aber das Problem haben alle, also das hat jeder. Das ist nicht spezifisch auf Kunst.
In Zukunft gerichtet, hast du lieber viele kleine Träume oder einen ganz grossen Traum?
Also, ich sage jetzt mal, als Künstler muss man, damit man überleben kann, schafft man gleichzeitig, also ein paar Projekte gleichzeitig. Oder? Also das heisst, jedes Projekt ist ein Traum, dass es realisiert wird.
Was ist dein ganz persönlicher Traum, den du offen hast in deinem Leben?
Gesund bleiben. Gesund bleiben. Und den Humor nicht verlieren.
Weiter arbeiten. Kannst du eigentlich ohne Arbeiten sein? Geht das überhaupt? Ohne Kunst, das wird bis zu deinem letzten Atemzug das Thema sein wahrscheinlich.
Ich habe gerade letztens mit meiner Frauenärztin über das geredet. Also privat, bei meinen Freunden mit ihr privat. Dass wie heißt das? ADSL? Oder
ADHL?
Ja, du weißt, wenn du immer wieder abgelenkt bist.
ADHL, genau.
Hat sie gesagt, eben, das ist, oder, da gibt es auch eine Spannbreite, oder, von ganz leicht bis ganz gross. Und wenn du immer wieder das Gefühl hast, du musst etwas machen, wenn du immer das Gefühl hast, oh nein, das sollte man erledigen, oh, das wäre auch noch. Und, dann ist mir ein leichter Fall. Und ich höre von denen, also ich höre zu denen, dass wenn ich am Sofa liege, kommt mir immer, das habe ich noch vergessen, das sollte ich noch machen.
Ja. Ist das nicht auch Berufung, Passion, dass man das einfach, was er macht, einfach nicht loslassen kann, weil es einfach der Kampf vom Leben ist, der Antrieb auch im Leben. Kunst ist sein Antrieb im Leben. Und ich gehe es einfach nicht.
Also ich gehe darum, ich immer im Sommer gehe ich 14 Tage auf Italien, Perien, weil ich auch nicht Italienisch kann. Also bin ich nicht abgelenkt, gehe nicht ins Kino, gehe nicht ins Theater. Ich verbringe nicht die ganze Zeit in den Buchhandlungen. Ich kann dort wirklich abstellen. Und dort habe ich gesagt, dort bringe ich es an, also nach 3 Tagen, dass ich wirklich alles vergessen kann.
Was machst du? Rumliegen?
Stadtspaziergang und ja, und liege auf dem Sofa. Ist ein Buch.
Beat, ich bin am Ende. Ist noch etwas offen?
Das gut gemacht, Kompliment.
Aber gibt es noch etwas zu besprechen? Gibt es noch ein Thema? Sind wir fertig?
Ja, da gibt es wahrscheinlich noch einen Haufen, aber ich finde, es ist ein guter Moment zum Hören.
Das Gebiet schliessen wir jetzt. Was würdest du denn für einen Titel geben?
Ein Titel?
Titel.
Und Titel ist etwas vom Allerschwierigsten. Das ist ja bei uns beim Film. Bei Bonjour Ticino haben wir zum Beispiel gewählt, dass alle 3 Landessprachen vorkommen im Titel. Ticino klar steht für den Tessin. Bonjour ist Französisch und Bonjour falsch geschrieben steht für uns Deutschschweizer. Und es ist noch schwierig, da einen Titel zu geben für lockeres Gespräch mit Tiefsinn oder lockeres Gespräch mit philosophischen Neffen, ich weiß es auch nicht.
Philosophische Grundsätzen, wie ein Schlapper, der Menschensammler.
Würdest du?
Der Menschenkenner?
Der Menschensammler, ja.
Was er für Begegnlichkeit im Leben?
Der Menschensammler,
ja. Wenn man es einfach...
Ja, was ist ein Menschensammler? Also, ich habe mir auch schon überlegt, zum Beispiel auf Facebook, wenn man so viele Freunde hat, oder plötzlich. Weißt du, was ist, wenn da plötzlich einer von der Tür steht?
Und dann eben sich.
Ja, aber dort sammelt man doch Menschen, oder? Als Freunde.
Schlechte Idee gewesen. Lümmers.
Titel ist wirklich etwas Schwieriges.
Einen schönen Abend. Mit Beat.
Ja, danke. Herzlichen Dank für die Einladung.
Danke vielmals. Schliessen wir das Buch.